Ich habe extra nachgelesen. Ich zitiere: Arbeitgeber haben bekanntlich viele Pflichten. Angestellte mit Getränken zu versorgen, gehört allerdings nicht dazu, selbst wenn draußen hochsommerliche Temperaturen herrschen. Tut ein Arbeitgeber es trotzdem, ist das ein wohlwollender Service. Naja, Frank, Hermann und ich sind, glaube ich, gerade die einzigen, die aktuell arbeiten müssen. Wie gut, dass die Kirche ein wohlwollender Arbeitgeber ist. Seit ein paar Tagen wurde nämlich verfügt, dass in jedem Altarraum in Deutschland ein gefüllter Getränkekühlschrank zu stehen hat. Nee, Sie müssen nicht alles glauben, was der Pfarrer sagt. Aber tatsächlich, ja. Es tut immens gut jetzt. Es weckt die Lebensgeister. Ich bin ganz sicher, dass jeder hier in den vergangenen Tagen neu entdeckt hat, wie erfrischend Wasser sein kann. Und wie das einem förmlich zur Quelle wird. Der Wasserhahn zum Beispiel, der Sprudelkasten oder der Kühlschrank. Und jetzt stellt euch mal vor, liebe Konfirmanden, wie das ist, wenn man bei großer Hitze auf dem Trockenen sitzt, keinen Zugang hat zum Wasser, dann klebt einem die Zunge am Gaumen. Alles verlangsamt sich. Und dann werden die Sinne nicht mehr wach, alles dämmerig und der ganze Körper schreit nach neuer Energie. Und so ähnlich ging es nämlich im übertragenen Sinn einem ganzen Volk. Vor 2500 Jahren war Israel im Grunde vollständig zerstört worden. 150 Jahre vorher schon der Norden und dann jetzt auch der Süden und zuletzt die Stadt, die geliebte Stadt Jerusalem. Und damit nicht genug, die wurde nicht nur zerstört, die Menschen sind danach nicht nur ausgewandert, sondern sie wurden regelrecht verschleppt als Fremdarbeiter, wie man das im Zweiten Weltkrieg nannte. Sowas gab es damals schon. Die schöpften die Arbeitskräfte ab von den Besiegten, jene Babylonier. So etwas wie Sklaven wurden sie, mussten jetzt mithelfen, in weiter Ferne die Hauptstadt ihrer Feinde aufzubauen. Wir sitzen auf dem Trockenen, uns klebt die Zunge am Gaumen, alles ist verlangsamt, wir haben keine Energie mehr, keine Hoffnung, keinen Mut. Die fühlten sich damals so ausgedörrt wie der harte Wüstenboden, den sie auf ihrem langen Weg in die Gefangenschaft durchquert hatten. Und damit nicht genug, die damals standen auch vor der Frage, ob jetzt alles aus und vorbei ist. Ob sie auf den falschen Gott gesetzt hatten, ob Gott schlicht versagt hat und sie nicht beschützt hat vor der Katastrophe. So dachten viele und die trauten sich gar nicht, ihren Zweifel laut auszusprechen, aber er nagte in ihnen, er war immer da. Und sie schliefen damit ein und wachten damit morgens wieder auf. Was ist jetzt mit dem Glauben an die Allmacht und Güte Gottes? Und es gab natürlich auch die Zyniker und Spötter. Ziemlich laut riefen die heraus: Merkt ihr denn gar nicht, dass der Gott, den unsere Vorfahren verehrt hatten, in Wahrheit ein Schwächling ist? Der kann nicht mithalten im Vergleich zu den starken Göttern der Stadt Babylon. Hört auf, nach hinten zu schauen. Das ist das für Versager. Die eigentliche Macht liegt doch in den Händen des Königs der Babylonier und eben seiner Götter. Und dann gab es noch eine dritte Gruppe, solche, die nicht an Gott zweifelten, sondern die etwas begriffen hatten. Haben wir uns das nicht auch selbst zuzuschreiben, was da geschehen ist? Haben wir eigentlich überhaupt das Recht, uns bei Gott zu beschweren? Habt ihr so schnell vergessen, wie egal uns und unseren Eltern Gott geworden ist, wie wir ihn beiseite geschoben haben, nicht mehr nach Recht und Gerechtigkeit gefragt hatten, sondern jeder nur noch das Seine vorangetrieben hat? Hatten nicht die Propheten vorher in überdeutlichen, in klaren Worten angekündigt, dass wir mit einer Katastrophe rechnen müssten? Und wenn wir Gott vergessen, dann wird er uns irgendwann fallen lassen. So hatten sie gesagt. Und dann werden die Feinde Israels siegen und über uns herrschen. Und so ist es doch jetzt gekommen. Also beschwert euch nicht, sondern erkennt das an. Wir haben es vermasselt und nicht unser Gott. Das war die Situation damals vor 2500 Jahren in Babylon in der Verbannung unter den jüdischen Fremdarbeitern in einer feindlichen Umgebung. Ob Verhängnis oder ob es eigene Schuld war, ihr Leben war brüchig geworden und sie fragten sich, woher sie noch einmal die Kraft nehmen sollten zum Neuanfang und ob es überhaupt einen Neuanfang gibt, ob das nicht gerade das letzte Auströpfeln einer großen Geschichte sein würde. Der Abschluss, aus und vorbei wird es sein mit Israel und mit seinem Gott. Sie hatten keine Lebensquellen mehr, keine Kraftquellen, denn die eigenen Tränen kann man nicht trinken. Ausgedörrt waren sie. Ja, im 55. Kapitel die ersten drei Verse. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld. Und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist und sauren Verdienst für das, was gar nicht satt macht? Hört auf mich, sagt Gott. So werdet ihr Gutes essen und euch am köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Denn ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Ich stelle mir diesen Propheten vor, den Mann Gottes, der auftritt, als wäre er ein Wasserverkäufer. Bis heute übrigens gibt es Wasserverkäufer in manchen arabischen Ländern. Das Bild ist etwa 100 Jahre alt. Und ich selbst erinnere mich noch an einen solchen Wasserverkäufer, als ich dort studiert habe in Jerusalem. Am Damaskustor stand er 1990 und hat buchstäblich becherweise Wasser verkauft. Und es gab sie damals natürlich auch in Babylon. Und laut ruft er, ihr, die ihr Durst habt, kommt her zu mir. Hier gibt es das, was ihr braucht, was ihr sucht. Und normalerweise ruft ein solcher Wasserverkäufer dann auch noch den Preis aus für den gefüllten Becher. Das ist ja fester Bestandteil des Werberituals. Aber der Prophet sagt, kommt und trinkt, es kostet nichts. Umsonst. Im Gegensatz zu den anderen, die auch werben, aber keine Qualität bieten, die nicht satt machen, die den Durst nicht stillen können. Drei kleine Gedanken möchte ich euch und Ihnen dazu mitgeben. Erstens, wer nach Wasser fragt, weiß um den Ernst seiner Lage. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Ich finde sie sehr treffend. Es war ein bunter Abend damals in CVJM in meiner Heimat in Friedrichshafen. Und jede Jungschar-Gruppe hatte auf der Bühne etwas vorzubringen. Und einer der Jungschar-Buben war ein grandioser Schauspieler mit zerrissenen Kleidern, verfilzten Haaren und heraushängender Zunge kroch er über die Bühne. Wasser, Wasser, so war er unterwegs. Er schrie mit letzter Kraft und tatsächlich dort stand ein schönes Glas mit sauberem, frischem Wasser, auf das er dann zukroch mit letzter Mühe durch die Wüste. Und als er dort ankam, nahm er das Glas und hielt es mit zitternden Händen in der Hand. Und dann griff er in seine Hosentasche und steckte den Kamm ins Wasser und steilte sich damit seine Frisur. Ein super Karlauer war das. Wissen Sie, ich habe manchmal den Eindruck, wenn wir Christen zu Gott rufen und ihn um Rettung bitten, dann geht es dabei gar nicht um Rettung, sondern nur um Styling. Denn unser Leben kriegen wir doch irgendwie gut hin. Wir haben alles im Griff, heißt es. Wir brauchen nur noch den zusätzlichen religiösen Kick, ein spirituelles Erlebnis, ein bisschen mehr Glanz im Leben, eine möglichst schöne Erfahrung. Ja, außergewöhnlich soll sie sein, die uns zusätzlich bereichert. Dann wird Religion zur Stilfrage und entsprechend verbissen wird dann auch über einzelne Frömmigkeitsstile gestritten, als ob es um Styling geht. Denn dort ist gerade der Stil das Entscheidende. Das ist ja auch das, was uns dann voneinander unterscheidet und womöglich wichtiger ist als alles andere. Aber die damals, die schrien buchstäblich nach Rettung. Die wussten nicht, wie sie überleben sollten. Es ging ums Ganze und es geht bei Gott tatsächlich eigentlich immer ums Ganze. Um das nämlich, was unser Leben ausmacht, was unserem Leben Würde verleiht, was ihm Sinn verleiht. Also eben nicht nur um einen zusätzlichen religiösen Farbtupfer, den wir in unser Leben hineingeben wollen. Und wenn ihr als Konfirmandinnen und Konfirmanden dieses Jahr nun erlebt, dann denkt bitte daran, es geht nicht um Styling, um irgendwas obendrauf, es geht ums Ganze. Es geht um die Frage, was unser Leben im Innersten festhält und zusammenhält und was unserem Leben Würde und Sinn verleiht. Denn wir brauchen auch eine Antwort auf die Frage, was trägt im Leben und im Sterben? Und wie erbärmlich und kleinkariert sind vor diesem Hintergrund manche Stildebatten, die wir gegenseitig führen und die uns das Leben so schwer machen. Welche Frisur wir tragen, welchen Musikstil wir mögen, welche Vokabeln wir verwenden, womöglich auch religiöse Vokabeln, und sei es im Gebet. Die Menschen damals hatten Durst. Und so wie heute auch viele Menschen, sicher hier und heute unter uns, Durst, Sehnsucht nach einer neuen Anerkennung, einem neuen Inhalt in ihrem Leben, einer neuen Mitte, Durst nach wahrer Liebe, ein fast schon quälendes Verlangen nach Gerechtigkeit und Frieden oder eben jenen Durst nach Versöhnung untereinander und mit Gott. Kommt, sagt Gott durch den Propheten, kommt her zu mir, sagt er durch Jesus. Kommt, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wer Durst hat, komme zu mir und trinke, sagt Jesus mal in Jerusalem, etwa 500 Jahre nach unserem Propheten. Oder zu der Frau am Brunnen, die voller Lebenslust ist und voll lauter Lebensdurst zugleich. Und er sagt zu ihr, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht mehr dursten. Und er hat dann manches nicht mehr nötig. Deshalb nochmal, es geht hier um was, ums Überleben. Und das Zweite, umsonst. Ihr wisst das alle, es gibt ja im Internet viel diese Werbung, du hast was gewonnen. Immer wieder mal wird man geradezu zugemüllt mit Spams, mit E-Mails, die einen irgendwo hinlocken wollen. Das heißt, da gibt's jetzt was umsonst, also komm her zu mir. Aber wenn man dann genauer hinschaut nach diesem vermeintlichen Hauptgewinn, dann wird dann irgendwann die Kreditkartendaten abgefragt. Bei einer Informationsveranstaltung über das Internet sagte der Referent ganz schlicht, merken Sie sich, dass fürs Leben wirklich geschenkt gibt es in dieser Branche nichts. Und ich bin sicher, dass viele unter uns ähnlich über jenes Geschenk denken, das Gott uns macht. Seine Liebe, seine Zuwendung sind da nicht mehr als doch irgendwie eine Verkaufsstrategie eines findigen Händlers. Und was dabei rauskommt, ist schnell eine Ja-Aber-Frömmigkeit. Ja, Gott beschenkt mich mit Liebe und Gnade, aber ich muss mich natürlich auch dessen richtig würdig erweisen. Die Gnade ist dann die Eintrittskarte. Aber wenn ich dann im Haus Gottes bin und lebe, muss ich mich auch richtig gut bewähren, sonst fliege ich wieder raus. So viele denken in diese Richtung. Martin Luther wurde damals von dieser Ja-Aber-Frömmigkeit aufgerieben. Er wusste doch von Anfang an, schon als Kind, von Gottes Gnade. Die Kirche hat diesen Begriff aus der Bibel nie aufgegeben. Aber in der damaligen Welt war die Gnade nicht mehr als nur ein Einstiegsgeschenk, gewissermaßen der noch nicht erarbeitete Gehaltsvorschuss, den Gott jedem Menschen gibt. Aber den muss er sich nachträglich dann verdienen, durch Verlässlichkeit und Treue, durch ein dieser Gnade entsprechendes Leben. Und wer das nicht leisten kann, fliegt wieder raus. Denn die eigentliche Frage für Martin Luther, die ihn aufgerieben hat als junger Mönch, hieß nicht, wie finde ich einen gnädigen Gott, so wird es oft gesagt. Eigentlich muss man sie präzisieren, wie behalte ich einen gnädigen Gott? Das war sein Thema. Wie schaffe ich das, dieser Einstiegsgnade so zu entsprechen, dass am Ende noch was übrig bleibt für mich? Und Luther war ehrlich genug, daran zu scheitern. Denn ihm war klar, dass wir Gott nichts vormachen können. Und wenn unser ewiges Leben trotz der sogenannten Gnade dann auch noch von uns und unserer Gegenliebe und unserer Treue abhängt, dann haben wir gar keine Chance. Leider begegnen mir immer wieder Menschen, die bis heute diesen damaligen Irrtum aufsitzen. Dann ist Gnade für sie nur die Eröffnung einer Chance, die Gott uns gibt, nur eine Möglichkeit und keine echte Wirklichkeit. Und entsprechend quälen sie sich dann ein Leben lang mit der Frage, ob es denn reicht, ob sie denn genug treu sind, genügend beständig, genügend fest im Glauben. Diese Frage ist ja nicht unredlich oder falsch. Natürlich sollen wir selbstkritisch schauen, dass wir im Glauben wachsen und gefestigt werden. Aber es geht dabei nicht um unser ewiges Heil, nicht um unseren Zugang zum Himmel, nicht um die Frage, ob Gott uns weiterhin gnädig ist oder ob wir es vermasselt haben. Gottes Liebe, Gottes Gnade sind und bleiben umsonst, kostenlos, gratis. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass das Wort gratis ganz direkt mit dem Wort Gnade zusammenhängt? Auf Lateinisch heißt Gnade gratia. Die Gratia ist es, die uns trägt. Dietrich Bonhoeffer, ein wirklich prominenter Prediger und Christenmensch, ein glaubwürdiger Mensch, hat einmal in einer Schrift über die Nachfolge richtig kritisch über die sogenannte billige Gnade gesprochen, also eine Lebenshaltung, die Gottes Liebe gewissermaßen wie einen Gegenstand in der Tasche hält und nicht bereit ist, sich von Gott gestalten und verändern zu lassen. Gott sucht ja eine Beziehung zu uns. Er ist eben kein Gegenstand, den wir besitzen, sondern wir gehören ihm. Also soll er auch Anspruch auf uns haben und unsere täglichen Entscheidungen. Dieses Anliegen ist richtig von Bonhoeffer. Passt auf, dass er nicht in eine Gnadenfrömmigkeit hineinrutscht, die überhaupt keine Lebenskonsequenzen erkennt. Aber dieses Anliegen ist auch irreführend, denn Gottes Gnade ist nicht billig, sondern umsonst, gratis. Die Qualität unseres gelebten Lebens, unserer sogenannten guten Werke, entscheidet genauso wenig über unser ewiges Heil wie die Qualität unserer Frömmigkeit. Gott ist es, der über uns entscheidet. Und diese Entscheidung heißt Ja. Nicht Ja, aber, sondern Ja. Und ein letztes, ganz kurz. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Eigentlich ging es doch um Wasser, also ums nackte Überleben. Und jetzt die beiden Getränke, die in der Antike zum Symbol der Lebensfülle geworden sind. Milch ist das, was uns ernährt, was uns stark macht. Und Wein steht natürlich für den Überfluss, für den Luxus, möchte man sagen. Wein steht fürs Feiern. Milch und Wein stehen für Lebenskraft und für Lebensfreude. Und damit schließt sich der Kreis. Gott möchte uns nicht nur das Überleben sichern, nicht nur in den schweren Krisen helfen, nicht nur Sinn und Würde geben, das auch. Aber Gott möchte uns auch mit dem beschenken, was uns schlicht gut tut. Und deshalb hoffe ich, dass wir in unserer Gemeinde nicht nur um Wahrheit diskutieren, sondern auch feiern können. Dass wir im Konfirmandenkurs nicht nur über große Themen reden, auch das ist wichtig, sondern auch um das kleine Alltägliche, was schlicht Freude macht. Und dass wir als Gemeinde feiern können, so wie am kommenden Freitagabend bei unserem Mitarbeiterfest. Dass wir als Christen nicht nur das Schwergewichtige, sondern auch die Leichtigkeit entdecken und lieben. Ich träume davon, dass wir als Kinder Gottes, als Söhne und Töchter unseres Schöpfers einen Sinn für die Schönheit des Lebens haben. Und lasst uns, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern, nicht verbissen, sondern gelassen sein. Wir haben einen Gott, der nicht nur Wasser, sondern auch Milch und Wein verschenkt. Lebenskraft und Lebensfreude. Amen.